Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Maleachi.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die heute Nachmittag neu dazugekommen sind. Wir haben das Thema Einführung in das Buch des Propheten Maleachi. Jetzt kommen wir zum Schluss dieser langen Serie über die 12 kleinen Propheten. Wir wollen auf dem Skript gerade den ersten Abschnitt angehen unter dem Titel zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Um 430 vor Christus. Wie kommt man darauf? Denn im Bibeltext von Maleachi steht ja nichts, wo wir jetzt ableiten könnten, genau unter welcher Regierungszeit Maleachi gewirkt hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Propheten gerade davor, Haggai und Zacharia. Aber wir können das aus folgenden Gründen ableiten. Wir sehen, was in Maleachi beschrieben wird, hängt zusammen mit der Zeit Nehemias. Ein erster Punkt: in Maleachi 2, Vers 8 wird gesprochen über einen Gottesdienst, der völlig verkommen war und nicht mehr würdig war. Das entspricht genau dem, was man in Nehemia 13, 29 vorfindet, über die Schlusszeit von Nehemia. Und dann haben wir das Problem der Mischehen, dass also Glieder aus dem Volk Gottes, Juden, Frauen aus götzendienerischen Völkern genommen haben. Davon wird gesprochen in Maleachi 2, 11 bis 12, aber das Problem wird genau auch beschrieben in Nehemia 13, 23 bis 25. Und ein drittes Problem, Nehemia 13, Vers 10, spricht über die Treulosigkeit des Volkes in Verbindung mit den Abgaben für den Priesterstamm, so wie das von Gott im Gesetz vorgeschrieben war. Und genau dieses Problem wird in Maleachi 3, 8 bis 10 angesprochen. Also das zeigt uns, da ist eine Übereinstimmung mit dieser Schlusszeit von Nehemia. Ein zweiter Punkt, der hilft zum Datieren. Wir haben ja schon gesehen, dass die Reihenfolge der kleinen Propheten nach chronologischen Gesichtspunkten vorgenommen wurde. Und zwar so, dass die Propheten so eingeordnet wurden, dass sie verschiedenen Epochen entsprechen. Wir haben unter den ersten kleinen Propheten die Epoche, als die Assyrer das Weltreich hatten. Also die assyrische Epoche. Und dann kam eine Serie von kleinen Propheten, die gehörten in die babylonische Epoche. Und schließlich am Schluss die Propheten aus der persischen Epoche. Die Perser haben Babylon erobert und von da an, nach der Rückkehr aus dem Exil in Babylon, waren die Juden unter persischer Oberherrschaft. Und das ist genau die Zeit von Haggai, Zacharia und eben von Maleachi. Es ist weiter so, dass im babylonischen Talmud, im Traktat Sanhedrin 11a, Folgendes steht: Nachdem die letzten Propheten, Haggai, Zacharia und Maleachi, man beachte wieder die Reihenfolge, gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war die Überzeugung da, nach Maleachi hatten wir keine Schriftpropheten mehr. Keine Propheten mit Autorität, die der Bibel noch etwas hätten hinzufügen können. Und so wird also Malachi auch da dargestellt als der letzte inspirierte Prophet des Alten Testaments. Josephus Flavius, ein Priester aus Jerusalem, geboren in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts, er schreibt in einem seiner Bücher mit dem Titel Contra Appion 1,8 folgendes, dass nämlich nach der Regierungszeit von Artaxerxes, dem ersten Longimanus, das ist übrigens dieser persische König, unter dem Nehemia gewirkt hatte, Artaxerxes war König von 464 bis 423 vor Christus. Also Flavius sagt, nach Artaxerxes wurde kein Buch mehr in den Kanon aufgenommen. Und niemand hat gewagt, nach dieser Zeit noch etwas an den bestehenden Büchern zu ändern. Ich lese das mal ganz wörtlich vor. Ich habe das ausführliche Zitat mal gebracht in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel auf Seite 30. Also Flavius sagt, wir haben unter uns nicht unzählige Bücher, die keine Übereinstimmung haben und sich gegenseitig widersprechen. Wir besitzen nur 22 Bücher, welche Berichte über die ganze Vergangenheit enthalten. Da muss man natürlich beachten, dass hier Bücher zusammengestellt werden, die wir getrennt zählen. Zum Beispiel Samuel war in der hebräischen Bibel ein Buch, nicht 1. und 2. Samuel. Könige auch, nur ein Buch. Chronika, nicht 1. und 2. Chronika, sondern ursprünglich war das nur ein Buch. Und Esra und Nehemia wurden auch als ein Buch betrachtet. Ebenso die 12 kleinen Propheten, die ja traditionell immer in einer Schriftrolle aufgeschrieben wurden. Und ich habe das ja auch schon erklärt, dass man in Qumran die 12 Propheten auch eben auf einer Rolle gefunden hat. Ruth wird als Anhang zu Richter angeschaut und Klagelieder als Anhang zu Jeremia. Und so kommt man dann auf 22 Bücher fürs Alte Testament. Und das entspricht natürlich schön der Zahl der 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also das nur so zwischendrin. Ich wiederhole nochmals. Wir haben unter uns nicht unzählige Bücher, die keine Übereinstimmung haben und sich gegenseitig widersprechen. Wir besitzen nur 22 Bücher, welche Berichte über die ganze Vergangenheit enthalten. Zu Recht werden sie als von Gott kommend betrachtet. 5 von ihnen stammen von Moses und beinhalten die Gesetze und die Überlieferung von der Erschaffung des Menschengeschlechts bis zu seinem Tode. 5 Mose 34. Diese Berichte umfassen einen Zeitraum von etwas weniger als 3000 Jahren. Die Zeit vom Tode Moses bis zur Herrschaft von Artaxerxes, dem König von Persien, der nach Xerxes herrschte. Xerxes ist übrigens der König, mit dem Esther verheiratet war. In der Bibel Ahasveros. Der nach Xerxes herrschte, wurde von den Propheten aufgeschrieben, die nach Moses lebten. Sie beschrieben die Ereignisse ihrer Zeit in 13 Büchern. Die übrigen 4 Bücher enthalten Lobgesänge zur Ehre Gottes und Vorschriften über das Verhalten im Leben. Unsere Geschichte ist von der Zeit des Artaxerxes an zwar auch detailliert aufgeschrieben worden. Also jetzt geht es um die Zeit nach Malachi, ja? Unsere Geschichte ist von der Zeit des Artaxerxes an zwar auch detailliert aufgeschrieben worden, aber diese Bücher haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit erlangt wie die früher geschriebenen, weil es seit jener Zeit keine genaue Aufeinanderfolge von Propheten mehr gab. Also zum Beispiel die Bücher Makkabäer sprechen ja über diese Zeit. Das sind Geschichtsbücher aus dem Judentum, die aber im Judentum nie als Gottes Wort betrachtet worden sind. Und so sagt ja übrigens auch 1. Makkabäer 9, die Zeit war so traurig, damals im 2. Jahrhundert, zur Zeit der Makkabäer, so traurig, wie es nie gewesen ist, seitdem man keine Propheten mehr hat. Eben seit Malachi. Und diese Bücher behaupten auch nicht, inspiriert zu sein, diese Apokryphen. Das waren also eben Bücher, die auch die Geschichte beschrieben haben, aber Flavius erklärt, aber diese Bücher haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit erlangt wie die früher geschriebenen, weil es seit jener Zeit keine genaue Aufeinanderfolge von Propheten mehr gegeben hat. Wie standhaft wir an unseren Büchern festhalten, wird dadurch deutlich, was wir tun. Denn während so vielen Jahrhunderten, die seither verflossen sind, hatte niemand die Verwegenheit gehabt, wieder etwas hinzuzufügen, noch etwas wegzunehmen oder etwas zu verändern. Ja, es wird allen Juden von Geburt an zur Selbstverständlichkeit gemacht, diese Bücher als göttliche Lehren zu betrachten, darin zu verharren und, wenn es nötig ist, sogar gerne dafür zu sterben. Da beschreibt ein Jude aus dem ersten Jahrhundert die Überzeugung des Judentums. Und das ist eben in Übereinstimmung mit dem Talmud, der sagt, nach den Propheten Haggai, Sacharja, Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Nun, auf Malachi folgte die Zeit der 400 stummen Jahre oder etwa 430 stummen Jahre bis zum Kommen des Messias. Wir haben ja auch einmal einen Bibelstudientag gehabt über dieses Thema, die 400 stummen Jahre. Da gibt es auch eine CD dazu, auch ein Skript, wenn man das haben will. Nun können wir also sagen, das Buch Malachi ist Gottes feierliches Schlusswort zum Alten Testament. Es schließt gewissermaßen so feierlich das Alte Testament ab, so wie die Offenbarung feierlich das Neue Testament und damit die ganze Bibel abschließt, indem sie dann klar macht in den letzten Versen, wer von diesen Dingen etwas wegnimmt, von dem wird Gott wegnehmen, und wer etwas hinzufügt, dem wird Gott von diesen Plagen in dem Buch hinzufügen. Also die schriftliche Offenbarung ist so mit der Offenbarung endgültig abgeschlossen, aber Malachi schloss die alttestamentliche Offenbarung ab. Das Thema dieses Buches kann man so umschreiben: Gottes Liebe und Israels kaltes Herz. Der Bibeltext ist ja auf Seite 2 vollständig aufgeführt in einer Übersetzung von mir, die sehr wörtlich ist und auch die poetischen Verszeilen, wie sie im Grundtext vorhanden sind, sichtbar im Deutschen wiedergibt. Ich lese Kapitel 1, Vers 1. Das ist einfach mal der Titel. Ausspruch des Wortes des Ewigen an Israel durch Malachi. Und dann kommt die Eröffnung des Buches, Kapitel 1, Vers 2 bis 5, Gottes Liebe zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Also ganz am Schluss des Alten Testamentes nochmals diese Erklärung Gottes an sein Volk, dass er Israel liebt. Trotz all der vergangenen Untreue. Und frech wird geantwortet in dieser verkommenen Zeit, worin hast du uns geliebt? Und nach diesem Prophet schweigt Gott. 430 Jahre. Bis dann schließlich dieses Kind in Bethlehem geboren wird. Und die Antwort auf diese freche Gegenfrage, worin hast du uns geliebt, wird uns dann in Römer 5 so eindrücklich gegeben. Ich lese dazu, als Gottes Antwort Jahrhunderte später, worin hast du uns geliebt? Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eben auch noch Römer 5, Vers 6 dazu. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Und nochmals, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eindrücklich diese Antwort des Neuen Testaments auf diese freche Frage ganz am Schluss des Alten Testaments. Eine Kurzzusammenfassung des Propheten Malachi kann man so umschreiben. Schon kurze Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, das war ja damals 538 vor Christus, verkam das Volk völlig. Fehlende Gottesfurcht, unwürdige Opfer, treulose Priester, Scheidungen und Mischehen kennzeichnen den unseligen oder unglücklichen Zustand des Volkes. Erweckungen halten nur für kurze Zeit an. Gott kündigt das Kommen des Messias und dessen Wegbereiter an. Er ruft zur Rückbesinnung auf das Wort Gottes, um einem zukünftigen, schonungslosen Gericht entgehen zu können. Und so haben wir also in Malachi noch die allerletzten messianischen Prophezeiungen. Die Prophezeiungen auf den kommenden Erlöser, den Messias, die ziehen sich durch das Alte Testament von 1. Mose 1 an, wie ein roter Faden hindurch. Durch das erste Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren wurden insgesamt über 300 dieser Prophezeiungen erfüllt. Und hier in Malachi finden wir also noch die allerletzten Prophezeiungen auf das Kommen des Messias. Und dann kam dieses Schweigen Gottes. Die Schriften wurden nicht mehr verändert, es wurde nichts mehr hinzugefügt, aber die bestehenden Schriften wurden abgeschrieben. Die besten Handschriften wurden im Tempel in Jerusalem aufbewahrt. Das waren die Standardvorlagen, nach denen die Abschriften immer wieder korrigiert werden konnten. Es kam das lange Warten auf den verheißenen Erlöser. Jetzt gehen wir weiter im Text von Malachi. Malachi 1, Vers 2 noch einmal. Also dies im Zusammenhang dieser Eröffnung Gottes Liebe zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder von Jakob? Spruch des Ewigen. Ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Und ich mache seine Berge zu einer entsetzlichen Wüste und sein Erbteil zu einem Wohnort für die Schakale der Wüste. Wenn Edom spricht, wir sind verwüstet, aber wir wollen die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Sie werden aufbauen, aber ich werde abreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gesetzlosigkeit und das Volk, dem der Ewige zürnt in Ewigkeit. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen, groß ist der Ewige über das Gebiet Israels hinaus. Gott sagt, er liebt Israel. Und er sagt, ich habe Jakob geliebt, Esau aber gehasst. Jetzt könnte man darin eine Bestätigung der Verwerfungslehre sehen. Die Verwerfungslehre ist das, was die extremen Calvinisten, die noch weiter gegangen sind als Calvin, gelehrt haben und lehren. Sie sagen nämlich, Gott hätte gewisse Menschen erwählt, um errettet zu werden, und andere Menschen hat er verworfen, dass sie nicht errettet werden sollen. Und da kann man dann zitieren, ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Aber jetzt muss man bedenken, wann hat Esau gelebt und Jakob? Das war ja weit, weit, weit über 1500 Jahre hinaus. Wir sind hier, jetzt um 430 beim letzten Propheten. Das Leben dieser Menschen war schon längst vorbei. Und auch ihre Gnadenzeit, Gott gibt jedem Menschen Gnadenzeit auf dieser Erde, denn 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber wenn das Leben abgeschlossen ist, dann ist garantiert keine Möglichkeit mehr für eine Umkehr. Im Jenseits gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr. So wie das Buch Prediger sagt, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und der Herr Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Nur auf der Erde. Im Jenseits gibt es keine Sündenvergebung mehr. Aber eben das Leben dieser beiden war abgeschlossen und Esau hat sich gegen die Gnade Gottes entschieden. Wir lesen in Hebräer 12 diese tragische Stelle. Aber man muss aufpassen, tragisch bedeutet ja normalerweise das Schicksal eines Menschen, für das er nichts kann. Aber in dem Sinn ist es nicht tragisch, sondern es ist tragisch, einfach schrecklich, ein Mensch, der sich selber so gegen die Gnade entschieden hat. Hebräer 12, Vers 16, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass ihr auch nachher, als ihr den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte. Was suchte er mit Tränen? Es gibt Bibelübersetzungen, da meint man, ja, er suchte die Buße mit Tränen. Nein, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte, das ist gemeint, ihn den Segen. Ja, kann jemand sagen, ja, aber im griechischen Text ist eben Segen und Buße beides das gleiche Geschlecht und darum könnte sich das beziehen auf Buße oder es könnte sich beziehen auf Segen. Ja, aber dann muss man das Alte Testament beiziehen. Der Hebräerbrief bezieht sich ja auf die Stelle zurück, nachdem Esau festgestellt hat, sein Vater hat Jakob gesegnet und nicht ihn. Und da hat er geweint und hat geschrien, er möchte auch einen Segen haben. Aber es geht nicht darum, dass er die Buße gesucht hätte. Er sucht den Segen unter Tränen. Und hier erklärt der Hebräerbrief, für die Buße fand er keinen Raum. Und so ist Esau ein Ungöttlicher gewesen, der die Gnade verschmäht hatte und darum dieses Urteil, also lange nachdem diese beiden Personen abgelebt sind, ja, den Jakob habe ich geliebt, nicht weil er so ein toller Mensch war. Er war ein Mensch, der so viele Ränke gemacht hat in seinem Leben, aber er hat Buße getan. Und Gott hat ihn schließlich an den Punkt geführt, wo er ihn haben wollte. Man denke an den alten Jakob, der über dem Stab anbetet. Und sogar den Pharao, die Nummer 1 der Welt, segnet, obwohl der Hebräerbrief, Kapitel 7, sagt, ohne Widerspruch wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Also der Bauer aus Kanaan wusste, dass er eine höhere Position hat als die Nummer 1 der Welt, der Pharao von Ägypten. Ja, eben weil dieser Mann die Gnade Gottes angenommen hat. Und darum sagt Gott, ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Jakob hat ihm dann schon noch einen Segen gegeben. Aber dieser Segen war eigentlich ein Fluch. Und zwar heißt es in 1. Mose 25, ich meine natürlich 1. Mose 27, da haben wir den Segen in Anführungsstrichen in Vers 39. Da antwortete sein Vater Isaak und sprach zu ihm, zu Esau, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Und von deinem Schwerte wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Also er kündigt ihm an, nicht ein verheißenes Land, das von Milch und Honig fließt, sondern fern vom Segen und der Fruchtbarkeit wirst du wohnen. Und so hat Esau später Wohnsitz genommen im heutigen Südjordanien, im Land Edom. Und seine Nachkommen haben dort ein Reich aufgebaut. Dazu gehört ja auch die Felsenstadt Petra. Das ist eine Wüstenlandschaft. Und Nun heißt es aber hier in Malachi 1, Vers 3b, und ich mache seine Berge zu einer entsetzlichen Wüste und sein Erbteil zu einem Wohnort für die Schakale der Wüste. Ich habe hier erklärt, der Ausdruck zu einer entsetzlichen Wüste ist im Hebräischen Shemama. Das ist eine Wüste, die beim Betrachter Entsetzen auslöst. Nicht wahr? Es gibt verschiedene Wörter für Wüste im Hebräischen. Gerade in den nächsten Verszeilen kommt das Wort Midbar vor. Midbar ist eine Wüste, in der man Kleinvieh weiden lassen kann. Denn Midbar kommt von dem Wort Hidvir, ernähren, füttern. Und so kann also auch die Wüste Judäa, kann man nicht nennen eine Shemama, eine entsetzliche Wüste, sondern es ist eine Wüste, wo man Kleinvieh eben aufziehen kann, wo man Nahrung findet für Schafe und Ziegen. Aber eine solche Wüste war Edom von alters her. Aber Gott kündigt hier an, ich mache diese Wüste zu einer entsetzlichen Wüste. Das heißt zu einem zerstörten, kaputten Land, das beim Betrachter Entsetzen auslösen wird. Und das ist unabänderlich. Vers 4, wenn Edom, also die Nachkommenschaft von Esau, spricht, wir sind verwüstet, aber wir wollen die Trümmer wieder aufbauen. So sagt Gott, es geht nicht, dann werde ich wieder abreißen. Man wird dieses Gebiet nennen, Gebiet der Gesetzlosigkeit und das Volk, dem der Ewige zürnt in Ewigkeit. Dieses endgültige Gericht über Edom wird an vielen in vielen prophetischen Abschnitten beschrieben. Zum Beispiel im Buch Obadja. Dieses Gericht dort ist noch zukünftig. Es zeigt, dass Bundesgenossen von Edom in der Endzeit sich gegen Edom wenden werden, um es zu verwüsten und auszurauben. Dann kann man für sich lesen Hesekiel 35 und 36. Spricht auch über diese zukünftige Totalverwüstung. Und ich möchte jetzt noch zitieren aus Jesaja 34. Ganz, ganz eindrücklich, was dort steht. Könnte man ein Buch schreiben mit dem Titel Die Zukunft Jordaniens? Ja, man müsste lesen Jesaja 34 im ganzen Zusammenhang, aber ich nehme ein paar Verse daraus heraus. Vers 5. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert. Siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Das Schwert des Herrn ist voll Blut. Und so weiter, dann Vers 8. Denn der Herr hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Und da muss man ja bedenken, Zion, das ist der Tempelberg. Wer hat damals 1948 den Tempelberg erobert, die jüdische Gemeinschaft in der Altstadt von Jerusalem umgebracht oder vertrieben, den Tempelberg an sich gerissen? Das war Jordanien, zusammen mit seinen Freunden Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen. Das ist die Rechtssache von Zion, die Gott eben hier erwähnt. Und noch heute fordert eben die arabisch-muslimische Welt, dass die Juden Zion wieder zurückgeben müssen. Und sie wollen die ganze Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Palästinenserstaates. Sie wollen den Juden den Tempelberg wieder wegnehmen. Also hier sagt Gott, es gibt einen Tag der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Vers 9. Und Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und sein Staub in Schwefel. Und sein Land wird zu brennendem Pech, Tag und Nacht erlischt es nicht. Ewiglich steigt sein Rauch empor. Von Generation zu Generation liegt es verödet. Für immer und ewig zieht niemand hindurch. Und Pelikan und Igel nehmen es in Besitz und Eul und Rabe wohnen darin. Und er zieht darüber die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Das ist übrigens noch interessant, diese beiden Ausdrücke Öde und Leere ist im Hebräischen Tohu und Bohu. Das erinnert an 1. Mose 1, Vers 2. V'ha'aretz heita tohu vavohu, und die Erde war Wüstheit und Leere. Und ich gehe weiter, Vers 12, seine Edlen, keine sind da, welche das Königtum ausrufen. Und alle seine Fürsten sind zu nichts geworden, und in seinen Palästen schießen Dornen auf, Nesseln und Disteln in seinen Burgen, und so weiter. Und dann noch Vers 16, forschet nach im Buch des Herrn und leset, es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten, und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Und er selbst hat ihnen das Los geworfen, und seine Hand hat es ihnen zugeteilt mit der Messschnur. Ewiglich werden sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht darin wohnen. Also da wird von Generation zu Generation wird hier brennendes Pech aufsteigen. Tag und Nacht erlischt es nicht. Ewiglich steigt sein Rauch empor. Vers 10. Das ist die Parallele zu Malachi 1. Und ihr werdet sprechen, groß ist der Ewige über das Gebiet Israels hinaus. Gott ist nicht ein Lokalgott, wie die Götter der Heiden. Normalerweise sind das Götter von bestimmten Orten und Gebieten. Aber der Ewige, der Gott der Bibel, ist der Gott über alles. Jetzt kommen wir zu dem ersten Hauptteil. Das war nur die Eröffnung, die Einleitung, kann man sagen. Jetzt kommt der erste Hauptteil mit dem Titel Ermahnungsbotschaft, Kapitel 1, 6 bis 2, 16. Der zweite Hauptteil beginnt dann in Kapitel 2, Vers 17. Das ist die Verheißungsbotschaft bis zum Schluss. Aber diese beiden Hauptteile, Ermahnungsbotschaft und Verheißungsbotschaft, die zerfallen in verschiedene Unterabschnitte. Also dieser erste Teil, Ermahnungsbotschaft, hat drei Unterabschnitte. Erstens Verurteilung der Opfer, Kapitel 1, 6 bis 14. Dann zweitens Verurteilung der Priester, 2, 1 bis 9. Und drittens Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen, 2, Verse 10 bis 16. Jetzt lesen wir also in der Ermahnungsbotschaft, Verurteilung der Opfer, 1, Vers 6 bis 14. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich aber Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Spricht der Ewige der Heerscharen zu euch, den Priestern, den Verächtern meines Namens. Aber ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr bringt auf meinem Altar unreines Brot. Aber ihr sagt, womit haben wir dich verunreinigt? Durch euer Sprechen, der Tisch des Ewigen, er ist verächtlich. Und wenn ihr darbringt, Blindes, um zu opfern, nichts Böses ist es. Und wenn ihr darbringt, Lahmes und Krankes, nichts Böses ist es. Bringe es doch deinem Landpfleger. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder wird er dein Angesicht erheben? Spricht der Ewige der Heerscharen. Und nun fleht doch das Angesicht Gottes an, damit er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist dies geschehen. Wird er euer Angesicht erheben? Spricht der Ewige der Heerscharen. Dass doch jemand unter euch sei, der der Schlösse die Tore, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich in Flammen setzt. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Ewige der Heerscharen. Und euer Speisopfer nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand. Doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert werden, wird meinem Namen dargebracht werden, und zwar reines Speisopfer. Denn groß wird sein mein Name unter den Nationen, spricht der Ewige der Heerscharen. Und jetzt kommt plötzlich ein Abschnitt, der nicht mehr poetisch ist. Prosa. Darum merkt man, es ist ganz anders gedruckt, nicht mehr in Verszeilen. Aber ihr entweiht ihn. indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen verächtlich ist sein Essen. Und ihr sagt, siehe, welch eine Mühsal. Ihr blast ihn an, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ihr bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke. Und so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich sie wohlgefällig von eurer Hand annehmen, spricht der Ewige. Und verflucht sei, wer betrügt, während ein Männliches in seiner Herde ist. Und wer gelobt und dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Und jetzt wird es wieder klar poetisch. Doch ich bin ein großer König, spricht der Ewige der Heerscharen. Und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Also wir sehen hier schreckliche Missstände unter dem jüdischen Volk. Da um 430 vor Christus. Was mal auffällt ist, es gibt keine richtige Ehrfurcht vor Gott. Und Gott erklärt, es ist doch unter den Menschen ganz normal, Vers 6, ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Und jetzt sagt Gott, ja, aber ich als Gott, als Erschaffer aller Menschen, bin doch Vater. In diesem Sinn wird Gott nämlich im Alten Testament Vater genannt, wiederholt. Ich lese nur mal aus Jesaja. Jesaja 64, Vers 8. Und nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Sehen wir dieser Name für Gott, unser Vater, das ist nicht etwas Neutestamentliches. Das ist schon alttestamentlich. Aber es ist klar gemeint, Gott als der Erschaffer aller Dinge. Der Erschaffer der Menschen und natürlich der Urheber des verheißenen Volkes Israel. Und darum, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Bildner. Wir sind das Werk deiner Hände. In diesem Sinn wird Gott im Alten Testament Vater genannt. Und wenn der Herr Jesus seine Jünger lehrt, in Matthäus 6 zu beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, so ist das nicht jetzt ein typisch neutestamentliches christliches Gebet, sondern es ist genau so, wie man im Judentum betet. Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln, das findet man auch im Judentum, auch im Talmud kommt das so vor. Also Gott stellt sich so vor, ich bin Vater, aber wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Ihr seid meine Diener, aber ihr habt keine Ehrfurcht vor mir. Ich muss vielleicht hier noch ergänzen, aber der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Im Neuen Testament, in Markus 14, in seinem Gebet in Garten Gethsemane, findet man das, Abba, Vater. Und Abba, hat man im Judentum gelehrt, soll man Gott nicht anbeten. Also man kann alle jüdischen Gebetsbücher durchgehen, man wird nie finden Abba als Anrede für Gott. Die Rabbiner haben gesagt, das ist zu intim. So können wir Gott nicht ansprechen, denn Abba heißt eben, ist zärtlicher als Vater. Es ist Papa. Avinu, unser Vater, das geht. Aber die Rabbiner haben gelehrt, man soll auch Gott nicht nennen Avi, mein Vater, im Gebet. Sondern man soll Gott, auch wenn man alleine betet, immer Avinu nennen, unser Vater. Und genauso sagt der Herr Jesus, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe sie zu. Und dann erklärt er, wie man beten soll, unser Vater, der du bist in den Himmel, nicht mein Vater. Also, da ist ein Unterschied, nicht Abba und nicht mein Vater. Aber wir sehen, der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Und in so vielen Stellen nennt er ihn mein Vater. Und das war immer schockierend für diejenigen, die ihn hörten. Mein Vater. Wer darf Gott so nennen? Und man hat verstanden, was das bedeutet. Wenn der Herr Jesus sagte, Avi, schlagen wir mal auf, Johannes 5, da sind wir in Jerusalem nach der Heilung des Gelähmten bei den Teichen Bethesda. Johannes 5, Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, wie sie meinten, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Also für sie war klar, wenn jemand Gott nennt, mein Vater, dann ist er nicht ein Mensch wie alle anderen, sondern dann macht er sich Gott gleich. Aber der Herr Jesus hat sich Gott nicht gleich gemacht, er ist der ewige Sohn Gottes, der Gott von Ewigkeit her kannte als Avi, mein Vater. Und er war der einzige Sohn. Es gab nicht noch andere Söhne. Darum steht auch in Sprüche 30, Vers 4. Weißt du den Namen Gottes? Weißt du seinen Namen und den Namen seines Sohnes? Der Name seines Sohnes, das macht deutlich, Gott hat einen Sohn, aber nur einen. Ich sage nicht, wenn ich, sagen wir, von meinem zweiten Sohn spreche, mein Sohn hat gesagt. Ja, weil ich drei Söhne habe. Da kann ich nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, da muss ich sagen, mein Ältester hat gesagt oder mein Mittler hat gesagt oder der ganz Kleine da hat gesagt. Ja, aber kennst du den Namen seines Sohnes? Das ist der eingeborene Sohn. Und so ist der Herr Jesus von Ewigkeit her der Sohn Gottes in Gemeinschaft mit dem Vater und er ist Gott gleich. Das haben die verstanden. Wenn er Gott nennt Avi, dann ist er Gott gleich. Und sie haben das als Lästerung angesehen, weil sie ihn nicht als den ewigen Sohn Gottes erkannt haben. Und der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat uns gezeigt, wer der ewige Vater ist. Das ist das Thema im Johannesevangelium. Und darum wird Gott so oft Vater genannt im Johannesevangelium. Aber es geht da jetzt nicht um Gott als den Schöpfer, sondern es geht um den ewigen Vater des ewigen Sohnes. Und der Herr Jesus spricht dann in Johannes 17 zum Vater, als die Schatten von Golgatha schon auf ihn gefallen waren. Und er sagt, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er sagt, ich möchte, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und dann sagt er, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und so ist der Herr Jesus in diese Welt gekommen. Und die Seinigen, die in der Welt waren, sein eigenes Volk, die Masse hat ihn nicht erkannt. Aber, sagt Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes nennt im Johannesevangelium nie die Gläubigen Söhne Gottes. Das tut der Apostel Paulus in Römer 8. Aber weil Johannes ganz speziell den ewigen Sohn zeigt, spricht er im Johannesevangelium von den Gläubigen und auch in seinen Briefen immer von den Kindern Gottes. Aber das heißt, diejenigen, die den Herrn Jesus aufgenommen haben und durch ihn den Vater erkannt haben, die dürfen jetzt auch diese Beziehung zum ewigen Vater haben. Aber sie sind nicht auf der Stufe des ewigen Sohnes. Sie sind Kinder Gottes, während er der ewige Sohn ist. Aber sie dürfen Gott nun kennen, so wie der Herr Jesus Gott von Ewigkeit hier kennt. Und darum, Galater 4 und Römer 8 sagen, durch den Geist der Sohnschaft dürfen wir Gott nennen, Abba, Vater. Aber was man nirgends findet, auch im Neuen Testament nicht, dass die Erlösten den Vater nennen, mein Vater. Aber, ja, aber mein Vater, das ist wirklich die Ausdrucksweise des Herrn Jesus, der Gott gleich ist. Ja, das war nur so ein Exkurs eben zu dem, wie Gott hier Vater genannt wird. Und übrigens kommt das dann wieder in Kapitel 2, Vers 10. Ich lese gerade dort, da fragt das Volk selber, haben wir alle nicht einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund mit unseren Vätern entweihen? Sehen wir auch da wieder, wir einen Vater? Und die nächste Verszeile macht klar, ein Gott, der uns erschaffen hat. Vater im Sinn von Schöpfer. Aber das, was wir kennen dürfen, auf der Grundlage des Neuen Testaments, das ist eine Beziehung, die Beziehung, die im Judentum möglich war, unendlich übersteigt. Und das zu entdecken und zu wertschätzen, das lohnt es sich. Nun also sagt Gott, keine Ehre da als Vater, keine Ehrfurcht als Herr. Und wie nennt Gott sich hier? Vers 6, spricht der Ewige der Heerscharen zu euch. Das ist der typische Name Gottes in Malachi. Ich habe das unter dem Titel, Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Da steht unter Punkt 5, 24 Mal der Ewige der Heerscharen. Hebräisch Adonai Zvaot. Der Ewige der Heerscharen, also im Hebräischen eigentlich Yahweh, das heißt der Seiende, der Unwandelbare. Und Zvaot ist die Mehrzahl von Zava, Armee, Heer. Und darum also der Ewige der Heerscharen. Das Wort Zvaot wird in der Bibel benutzt für die Sternenheere des Weltalls. Und in der modernen Zeit hat man ja im 20. Jahrhundert entdeckt, die Milchstraße, die man so als weißes, nebliges Band manchmal sehen kann am Himmel, das ist ein riesiges Sternensystem, eine Spirale, die sich dreht, und zu der gehören wir auch, mit etwa 200 Milliarden Sterne. Und dann hat man im 20. Jahrhundert entdeckt, ja, aber wir sind natürlich lange nicht das einzige Spiralsystem. Es gibt noch weitere. Und heute ist man so weit, dass man sagt, also was man mit Hubble gesehen hat, muss man rechnen mit etwa 100 Milliarden solchen Galaxien, a je 100 Milliarden Sternen. Und wenn Gott sich nennt, ich bin der Herr der Heerscharen, dann heißt das, ich bin der Herr, der all diese Sterne, das ganze Weltall in seiner Hand hält. Und was ist dann die Erde? Ein Nichts.
Sie hört uns eben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Maleachi.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.